Immer noch im 1. Timotheusbrief, jetzt Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 1 und 2. Aber der Geist, das heißt der Heilige Geist, Paulus spricht aus dem Geist, durch den Geist, im Geist, wenn er schreibt. Und er bezeugt hier, dass was er schreibt, Wort des Heiligen Geistes ist. Aber der Geist sagt ausdrücklich, dass in Zeiten, die folgen, also nach ihm kommen sollten, eigentlich begannen sie schon zu seiner Zeit, etliche sich vom Glauben abwenden und irreführenden Geistern und Lehren von Dämonen anhangen werden. Und jetzt beschreibt er, wie das aussieht, wenn man nicht mehr glauben wird, was die Schrift sagt, sondern anderen Lehrgut, Glauben und Vertrauen schenken wird. In der Heuchelei von Lügenrednern, alles andere ist Unwahrheit, die im eigenen Gewissen gebrandmarkt sind und so weiter. Weil wir das Thema Gewissen besprechen, bleiben wir hier mitten im Satz stehen. Im eigenen Gewissen gebrandmarkt, wenn man von der Wahrheit der Heiligen Schrift weggeht und anderen Lehren, anderen philosophischen Gedankengängen, anderen religiösen Gedankengängen nachgeht und ihnen Vertrauen schenkt, dann hat das mit der Lebensweise zu tun. Der Grund, weshalb viele Leute Zweifel haben an der biblischen Wahrheit, ist nicht so sehr, dass sie die Bibel gelesen hätten und für falsch oder unrichtig empfunden hätten. Die meisten haben sie nie richtig gelesen. Man ist in Unkenntnis darüber. Das spricht sich einfach so rum, dass die Bibel einfach unzuverlässig wäre. Der Grund, weshalb viele Menschen nicht an Gott glauben und irre geworden sind, ist der, dass ihr Leben nicht in Ordnung ist. Ihr eigenes Gewissen bemüht sie. Und sie haben sich daran gewöhnt, gegen ihr Gewissen zu handeln. Und Paulus sagt, es kann so weit kommen, dass dieses Gewissen gebrandmarkt ist. Ein Brandmark ist ein Zeichen, das mit einem heißen Eisen vielleicht in die Haut hineingebrannt wird, sodass es nicht mehr gelöscht werden kann. In Nordamerika, ich weiß nicht, wie es hier ist, wenn man große Viehherden hat im Freien und die eigenen Kühe kennzeichnen, das eigene Vieh kennzeichnen will, kann man sie so brandmarken. Das ist ein Zeichen, ich habe solche gesehen. Sklaven konnte man so kennzeichnen, nicht alle, aber das konnte vorkommen. Es ist wie wenn Furchen in das Gewissen hineingebrannt worden wären. Und an dieser Stelle, wo diese Linien sind, dieses Zeichens, das Zeichen des Unglaubens gegenüber Gott, es ist wie wenn das Gewissen diese Spuren tragen würde und dort keine Meldung mehr ist, kein Gefühl verbrannt. Aber unter der Haut lebt das Gewissen weiter. Das Gewissen kann nie ganz ausgebrannt werden. Einmal ist es nicht ein vollkommenes Brandmark, nur zeichenhafte. Und zum anderen, unter der Haut, die verbrannt wurde, lebt das Gewissen gleichsam weiter. Und eines Tages, wenn nicht vor dem Tode, dann nach dem Tode, wird Gott es hellwach bringen. Er wird uns gleichsam vom Tode auferstehen lassen und jeder wird vor Gott stehen und ihm Recht geben und vor Jesus sich beugen müssen, vor dem Jesus, den man heute verhöhnt und verspottet. Deshalb wollen wir uns gar nicht umkippen lassen durch den Spott und den Hohn der Welt. Eines Tages werden dieselben Leute, die unseren Jesus heute verspotten, vor ihm niederknien und ihn anbeten, nicht als Heiland, sondern als Herrn. Sie gehen verloren. Aber sie werden sich vor ihm beugen müssen und anerkennen müssen, dass er die Wahrheit Gottes ist, geoffenbart im Fleisch. Nicht zum Heil, sondern damit Gott Recht bekommt von allen Menschen, aus aller Menschen Mund. Philipper Kapitel 2. Das Gewissen mag Brandspuren bekommen, aber es meldet sich immer wieder, manchmal schon in diesem Leben immer wieder. Der große Verkündiger, den Gott so gebrauchte im vorigen Jahrhundert, namens Spurgeon in London in England, hat einmal folgende sehr praktische Geschichte erzählt. Um Mitternacht wird ein Bauer wiederholt von seinem Hund aus dem besten Schlaf gebellt. Der müde Bauer redet dem Tier gut zu. Er befiehlt, er schimpft. Alles vergeblich. In seiner Wut holt der jähzornige Mann sein Jagdgewehr aus dem Schrank und erschießt den Hund. Endlich kann er sich der wohlverdienten Ruhe hingeben. Aber am nächsten Morgen muss er feststellen, dass seine Wertsachen in der Nacht von Einbrechern gestohlen worden sind. Der Hund hatte ihn warnen wollen. Spurgeon, der diese Geschichte erzählt hat, fügt hinzu, ebenso ist es, wenn man die Stimme des Gewissens mit Gewalt zum Schweigen bringt. Man verliert mehr als nur das Gewissen. Der Hund war nicht das Wertvollste, das er besaß, aber er war ein Schlüssel zur Bewahrung seiner Wertsachen. Und wenn er den Tod erschießt, den Hund erschießt, dann verliert er das Beste. Und verlieren wir unser Gewissen, dann verlieren wir unser Leben für alle Ewigkeit. Bewahren wir dieses Geschenk Gottes, diesen Wächter Gottes in uns, indem wir ihn nähren mit der Wahrheit Gottes, die er in Schriftform offenbart hat, und indem wir ihm unbedingten Gehorsam leisten. Wir kommen zum Titusbrief. Titus, Kapitel 1, Vers 15. Alles ist den Reinen rein, aber den Befleckten und Ungläubigen ist nichts rein, sondern ihr Denksinn und ihr Gewissen sind befleckt. Die Männer und Frauen, ja auch Jugendliche und manchmal Kinder, die es mit reinen Weltmenschen zu tun haben, erleben, wie unrein unsere Umwelt sein kann. Man kann das reinste Thema ins Gespräch bringen und irgendwo sieht der andere etwas Unreines. Man merkt, wie sein Denken, sein Leben durchseucht ist, vergiftet ist, befleckt ist, unrein ist. Kein Thema, das irgendwie nicht schmutzig wird, wenn es zu seinen Ohren kommt. Aber wenn wir gereinigt worden sind durch das Blut Jesu, dann ist es wie wenn wir die Welt um uns her mit neuen Augen sehen. Und wir denken nicht an den Schmutz. Alles ist rein geworden. Alles ist Geschöpf. Wir sehen die Hand des Schöpfers. Und aller Genuss ist heilig geworden. Alle Freude ist heilig geworden. Alles ist neu geworden von dieser Perspektive aus. Das ist etwas Herrliches, wenn die Gnade Gottes uns einmal erneuern kann. Aber es ist so traurig, dass unsere Mitmenschen, die noch nicht unseren Herrn kennengelernt haben, manchmal so verseucht sind, dass sie nicht mehr fähig sind, heilige Gedanken zu hegen. Aber da wollen wir nicht mutlos werden. Wir wollen weiterhin für Jesus zeugen, Zeugnis ablegen. Wir wollen weiter in Stille vor ihnen die Wahrheit Gottes ausleben und es ertragen, in der Hoffnung, dass Gott ihnen Buße schenken möchte. Das heißt, Raum zu Buße, Gelegenheit zu Buße, Anreiz zu Buße und so weiter. Jetzt kommen wir zum Hebräerbrief. Das Thema Gewissen kommt öfter vor im Hebräerbrief. Und es lohnt sich, diesen Begriff in diesem Brief nachzugehen. Zuerst schlagen wir auf Kapitel 8. Hebräer, Kapitel 8. Und dort ist es der 10. Vers, der uns zunächst beschäftigen soll. Weil dieses der Bund ist, mit dem ich mich dem Hause Israels verpflichten werde. Übrigens eine interessante Formulierung. Gott verpflichtet sich uns mit einem Bund. Unter Menschen ist ein Bund ein Vertrag, von beiden Seiten abhängig. Aber ein Bund Gottes ist oft eine einseitige Verpflichtung. Er macht einen Bund mit uns und er verpflichtet sich uns. Das ist das Große. Wir sind so von der Sünde gekennzeichnet, dass wir voll von Zweifel sind. Wir haben Zweifel an der Güte Gottes, wenn es ein bisschen schlimm wird. Schon gleich fragen wir, warum oder murren und so weiter. Wir brauchen nur eine Nacht mal nicht gut geschlafen zu haben und schon stehen wir auf mit mürrischen Worten und Gedanken. Wir sind so schnell unzufrieden mit unserem Gott. Nicht bewusst, aber doch unbewusst. Denn wir sollten wissen, dass Gott uns diese unruhige Nacht gegeben hat. Das war die beste Nacht, die wir hätten erleben können unter seiner Führung. Ist uns das klar? Alle Wege Gottes sind immer die besten für uns. Und keine anderen Wege wären besser gewesen. Keine. Wir sind also so voll von Zweifel. Wir finden es schwer, unserem Gott Glauben zu schenken. Ich finde es schwer. Ich finde es schwer zu glauben, dass Gott mich wirklich meint, wirklich liebt. Und nun bemüht sich Gott um mich davon zu überzeugen. Er weiß um die Schwäche meines Denkens, meiner Gefühle. Er weiß, wie ich durch das Leben gekennzeichnet bin. Und er macht uns Menschen einen Bund. Er geht einen Bund ein mit Abraham, vor dem schon mit Noah, mit Israel, mit David, um uns Menschen deutlich zu machen. Der Hebräerschreiber sagt, Er ist so weit gegangen, um ein Gelübde zu tun. Er schwört, damit wir zweierlei Grund hätten. Einmal einfach die Aussage eines wahrhaftigen Gottes und dann noch den Schwur. Er macht einen Bund mit uns Menschen, um uns zu überzeugen von seiner Güte, dass er es wohl mit uns meint. Der Gedanke liegt hier in dieser Formulierung. Weil dieses der Bund ist, mit dem ich mich dem Hause Israels verpflichten werde nach jenen Tagen, sagt der Herr, wobei ich meine Gesetze in ihr Denken gebe und auf ihre Herzen werde ich sie schreiben. Und ich werde ihnen zum Gott sein und sie werden mir zum Volk sein. Gott schreibt ab und zu. Er hat den Stein geschrieben, als er Mose die 10 Gebote gab. Es war seine Handschrift. Er hat das Gewissen in das Herz des Menschen hineingeschrieben, sagt die Schrift. Und wenn wir neu geboren werden in der Umkehr zu ihm, dann schreibt er seinen Willen in unser Wesen hinein. Das hatte Jeremia schon prophezeit. Und hier wird Jeremia aufgegriffen. Und es wird hier noch einmal gesagt, wenn Gott diesen Bund mit Menschen eingeht, ganz besonders mit seinen Kindern also, dann schreibt er seinen Willen, seine Wege in unser Herz hinein, sodass wir heute nicht mehr aus Gesetz leben, Vorschriften, sondern dass der Wille Gottes ist in uns und wir wollen seinen Willen tun, von innen her. Das ist das neue Gewissen, das der Herr uns gibt. Einen neuen Sinn der Gerechtigkeit, des Denkens und des Willens Gottes. Etwas Ungeheures. Kapitel 9, Verse 9 und 10. Welches ein Gleichnis ist für die vorliegende bemessene Zeit, gemäß der Gaben und auch Opfer dargebracht werden, die nicht nach dem Gewissen den vollenden können, der obliegenden Dienst leistet. Sie beziehen sich allein auf Speisen, Getränke, verschiedene Taufen und Verordnungen des Fleisches, auferlegt bis auf die Zeit des Ins-Rechte-Bringens. Im Alten Testament hatte Gott Vorschriften gegeben. Aber diese Vorschriften, Gesetzesvorschriften, Opfervorschriften und so weiter, konnten das Gewissen nicht entlasten, konnten es nicht zum Ziel bringen, vollenden, das Wort bedeutet zum Ziel bringen, es ganz reinigen. Wenn wir es genau sagen wollen, echte, und ich betone jetzt, echte, wirkliche Vergebung gab es bis zu Jesus Christus nicht. Der Apostel Paulus sagt uns, Gott hat gleichsam ein Auge zugedrückt, in dem Sinne ja. Prophetische Vergebung, das heißt, im Glauben auf den kommenden Messias darf ein David oder irgendein anderer, der gesündigt hat, die Vergebung Gottes erwarten, die noch kommt. Aber die gegenwärtige in jener Zeit, die echte Entlastung des Gewissens, kennt er nicht. Damit wir das besser verstehen, muss ich die anderen Texte, die hierzu gehören, auch noch lesen. Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der durch einen ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott darbrachte, euer Gewissen reinigen von toten Werken, zu leisten obliegenden Dienst dem lebenden Gott. Es gibt böse Werke und es gibt tote Werke. Tote, weil sie fromm waren, aber nichts leisten konnten, Gott gar nicht beeindruckten. Ob sie tot oder wirklich böse waren, sie müssen gereinigt werden. Unser Gewissen muss gereinigt werden von falschem Gottesdienst, als wir noch unbekehrt waren. Ist alles nichts. Ja, es befleckt das Gewissen. Und nun sagt der Hebräerschreiber, das Blut Jesu, nachdem nun Jesus sein Leben als Opfer gebracht hat, kann sein Blut unser Gewissen wirklich reinigen. Jetzt ist die Möglichkeit da. Die nächste Stelle, Kapitel 10. Kapitel 10, die ersten zwei Verse. Denn da das Gesetz einen Schatten hat der künftigen guten Dinge, nicht das Ebenbild selbst der Sachen, kann es niemals mit denselben Opfern, die sie jährlich immerfort darbringen, die Hinzunahenden vollkommen machen, das heißt ans Ziel bringen. Hätten sonst, wenn das der Fall wäre, dass die Opfer unter dem Gesetz wirklich zum Ziel geführt hätten, hätten sonst ihre Darbringungen nicht aufgehört. Sie hätten dann aufhören müssen mit Opfern, weil die obliegenden Diensttuenden einmal gereinigt kein Gewissen mehr von Sünden gehabt hätten. Aha. Warum muss ein Israelit immer wieder neu opfern? Weil das Opfer, das er vorher brachte, sein Gewissen nicht zum Ziel brachte. Es wurde nie wirklich entlastet. Kein Gehorsam gegenüber dem Gesetz, kein Opfer für Sünden gegen das Gesetz können reinigen. Nur das Blut Jesu. Aber dieses Blut kann reinigen. Meine lieben Geschwister, wir, die wir das Evangelium kennen, haben ein Vorrecht, das niemand vor Christus hatte. Der Heilige Geist kommt in unser Leben hinein, wenn wir unserem Herrn Glauben schenken und wir in Buße zu ihm kommen. Und er bringt uns die Vergebung aufgrund des am Kreuz geschehenen Opfers. Und wir erleben etwas Neues, das es noch nie vorher gab, bis Jesus kam. Wirkliche Entlastung des Gewissens. Und wir nehmen das so selbstverständlich nicht wahr. Das ist etwas von dem Neuen, das Gott tut im Evangelium, das es bis anhin nicht gab. Die Vergebung der Sünden, die wirkliche Vergebung, die Entlastung des Gewissens und dazu noch die neue Gabe des ewigen Lebens, die Neugeburt. Alles das gehört zu dem Neuen, das es vorher nicht gab. Wir sind ungeheuer beschenkt worden in Jesus Christus. Wir haben genug zu danken, Tag aus, Tag ein. Wir haben immer Stoff zum Beten. Kapitel 10, Vers 22, wir eilen voran. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Zuversicht des Glaubens, die Herzen besprengt und so befreit von einem bösen Gewissen und der Leib gewaschen mit reinem Wasser. Hier werden Formulierungen vom Alten Testament her gebraucht, um neutestamentliche Wahrheiten zum Ausdruck zu bringen. Vorhin lasen wir vom toten Gewissen. Hier ist die Rede vom bösen Gewissen. Beide werden gereinigt durch das Blut Jesu. Kapitel 13, Vers 18. 13, Vers 18. Betet für uns, denn wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben in allem, wollen wir uns wohl verhalten. Sonst hätte er diesen Brief nicht schreiben können. Wollen wir im Heiligen Geist dem Herrn dienen, dann wollen wir es dem Heiligen Geist zulassen, dass er unser Gewissen in Unruhe bringt, wo wir verfehlt haben. Und dann wollen wir uns zur Ruhe bringen lassen durch die Vergebung, zu der er uns führen will. Der Hebräerschreiber hat diesen Brief geschrieben mit einem guten Gewissen. Es war gereinigt. Und so konnte der Heilige Geist ihn gebrauchen, uns Wort Gottes zu geben. 1. Petrus 2, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 19. Denn das ist Gnade, das heißt etwas Angenehmes vor Gott. Wenn jemand wegen eines Gewissens, das Gott gehört, Verletzungen erträgt und dabei ungerechterweise leidet. Der Apostel spricht von Christen, die am Arbeitsplatz leiden müssen. Und er sagt, wenn das der Fall sein muss, wenn Gott es so führt, dann ist es Gnade, wenn wir ein Gewissen haben, das Gott gehört. So wörtlich, so steht es im Text. Synaedisis Theou. Ein Gewissen, das Gott gehört. Es ist mein Gewissen. Aber wenn ich es ihm wirklich unterstellt habe, dem Wort Gottes unterstellt habe, es ist dem Wort Gottes unterstellt und dem Heiligen Geist unterstellt. Und er regiert jetzt in meinem Gewissen. Und ich weiß, ich gehöre wie ein Sklave meinem Herrn. Dann darf ich die Gnade Gottes erfahren und auf dem Arbeitsplatz das hinnehmen, was mir Leiden bedeutet, aber Gott verherrlichen kann. Kapitel 3, im selben Brief, Vers 21. Das auch uns im Abbild der Taufe nun rettet, die nicht ein Entfernen des Schmutzes am Fleisch ist, sondern eine an Gott gerichtete, verpflichtende Erklärung eines guten Gewissens. Wenn wir in die Taufe gehen als junge Christen, dann ist es eine Kundgebung eines Gewissens, das gereinigt worden ist. Wer noch nicht bekehrt ist und zur Taufe geht, bringt dem Herrn ungeheure Unehre. Nur Bekehrte sollten getauft werden. Und diese, die wirklich bekehrt sind, haben nun ein durch das Evangelium gereinigtes Gewissen. Sie haben ein gereinigtes Gewissen. In der Taufe wird kein Bund gemacht. Das ist eine verkehrte Übersetzung von Luther. Sondern in der Taufe wird eine Erklärung abgegeben, ein Zeugnis. Ich habe mein Leben dem Herrn Jesus ausgeliefert und das bekunde ich jetzt öffentlich, indem ich jetzt ein Zeichen durchexerziere, das an die Beerdigung und Auferstehung Jesu Christi erinnert, nicht an den Tod, nur indirekt. Man wird nicht in Tod getauft, in den Tod des Herrn, sondern in Wasser. Gestorben muss man schon gewesen sein. Man stirbt nicht in der Taufe, höchstens wenn man 3 Minuten unter Wasser bleibt, hat ein Holländer gesagt. Man muss mit Christus gestorben sein und dann darf man die Bestattung im Zeichen erleben, das heißt, das unter Wasser gelegt werden. Und dann kommt man hervor als Zeichen davon, dass man schon zu neuem Leben hervorgekommen war Und das bekunde ich. Jede Taufe, die echt ist, ist eine Kundgebung eines gereinigten Gewissens. Das macht die Feier so herrlich. Nicht die Blumen oder die Gewänder, nicht die Stille, die Feierlichkeit, sondern dass Gott in seiner Gnade etwas gewirkt hat. Gewirkt hat. Und nun noch eine Stelle zum Schluss, die aber sehr wesentlich ist für unser praktisches Leben. 1. Johannes Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 19 und 20 und 21. Der Apostel gebraucht hier nicht das Wort Gewissen, sondern das Wort Herz. Denn das Gewissen ist im Herzen. So spricht das Alte Testament, und der Apostel Johannes fußt in Gedanken und Wort sehr stark im Alten Testament. Er spricht, wie er seine Bibel liest, und die war das Alte Testament. Und wenn er vom Gewissen sprechen will, dann gebraucht er hier das Wort Herz. Also der innere Mensch meldet hier. Und an diesem erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und vor ihm werden wir unsere Herzen hiermit überzeugen und beruhigen. Nämlich, sollte unser Herz uns anschuldigen, ist Gott größer denn unser Herz, und er kennt alles. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht anschuldigt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Auch unser Gewissen, auch unser innerer Mensch kann, leider, das erleben wir, falsch melden. Der Feind vermag es manchmal, uns unruhige Gedanken einzuflößen. Und wir haben ein falsches, schlechtes Gewissen. Und jetzt gilt es, wenn wir nicht mehr zurechtkommen, die Bibel aufzuschlagen und von dort her neu zu erfragen, was ist denn die Wahrheit? Habe ich gesündigt oder nicht? Und wenn ich aus der Schrift feststellen kann, nein, ich habe keinen Grund, mich selbst anzuschuldigen, dann, meine lieben Geschwister, und ich weiß um diese Not, dann, sagt der Apostel, können wir uns zur Ruhe bringen durch das Wort Gottes. Vor ihm, hier spricht er, vor ihm können wir uns zur Ruhe bringen in unserem Herzen, im inneren Menschen, wissend, dass er alles weiß, auch an dieser Stelle. Und er weiß, es liegt keine Schuld vor. Aber auch anders, sollte ich mich versündigt haben, darf ich mit dieser Schuld zu Gott kommen? Und ich darf, das ist ein Gnadengeschenk, ich freue mich, dass er weiß, dass ich gesündigt habe, denn er kann jetzt diese Sünde bereinigen, weil Jesus schon sein Blut für mich verfließen ließ. Gott kennt alles. Für Christen kann es ein Trost sein, dass Gott alles weiß. Denn sollten wir gesündigt haben, so dürfen wir unsere Sünden bekennen, und er ist treu immer und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Sünde. Und so können wir auf diesem Wege unser Herz beruhigen und vor Gott schuldlos stehen, so oder so. Ist das nicht herrlich? Davon können wir eine ganze Woche leben, bis nächsten Sonntag, nicht wahr? Aber wollen wir nicht so lange warten, bis wir die Bibel aufschlagen oder beten oder an ihn denken? Wollen wir Stunde um Stunde mit ihm leben? Das schenke der Herr. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.